Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr gekommen seid. Und wir wollen uns gleich auch mit dem Thema beschäftigen. Die nächsten vier Predigten drehen sich ja um die ersten Weihnachtslieder. Ich bin ganz besonders gespannt, Michael, auf deine Predigt am 19. Lobpreis der Engel. Engel können ja nicht singen, bekanntlicherweise. Mal sehen, was du dazu zu sagen hast. Okay, also und heute geht es um Marias Lobpreis. Und da meinen wir immer sehr schnell, wir wissen alles, aber wir wissen noch vieles nicht und schauen da gleich mal genauer rein. Zunächst starte ich mal mit einem kleinen Rätsel. Was haben diese Menschen gemeinsam? Wer wagt es, mir das zu sagen? Könnt ihr alle lesen, denke ich, ne? Einige werden, die Jüngeren werden natürlich etliche nicht kennen oder vielleicht gar keinen. Was haben die gemeinsam? Bitte? Es sind Christen, ja, es sind... Ach, auch richtig. Ja, es sind meine Vorbilder aus meiner Vergangenheit. Ich könnte natürlich noch viele Vorbilder wie meine eigene Frau dazu schreiben, die mir in bestimmten Bereichen ein großes Vorbild geworden ist. Aber das sind die Menschen, die mich geprägt haben, auf ganz unterschiedliche Weise, beziehungsweise die als Kind mal vor, Alwin Schockemöhle, Springreiter, ja, da war das ganz bekannt, lief im Fernsehen. Ich wollte dann so sein wie Alwin Schockemöhle oder wie Stanley Buda, das war so ein Kampfschwein bei Schalke 04, der hat mir mächtig imponiert. Also sind mehr oder weniger kleine oder große Vorbilder gewesen. Und noch ein Vorbild kommt dazu und das ist Maria, die Mutter von Jesus. Sie ist in ganz besonderer Weise auch ein Vorbild und zwar müssen wir sie ein bisschen beschreiben, um das deutlich zu machen, warum Maria für mich, aber auch für euch ein sehr, sehr großes Vorbild sein kann. Und das ist nicht, weil sie so eine extrem außergewöhnliche Persönlichkeit ist, sondern weil sie zwei, drei Eigenschaften hat, die uns staunen lässt. Aber dazu gleich mehr. Schauen wir einmal in die Vorgeschichte von Weihnachten, damit wir nicht gleich so einen Kaltstart haben und in den ersten Lobgesang, das erste Lobpreislied der Bibel, beziehungsweise des Neuen Testamentes, werden wir heute ja hier betrachten. Also die Vorgeschichte Elisabeth und Zacharias, er ist Priester, sie bekommen einen Sohn von Engeln angekündigt, die haben in dieser Zeit Großeinsatz. In der Weihnachtszeit tauchen so viele Engel auf, wie an keiner anderen Stelle der Bibel. Das deutet darauf hin, dass im Himmel etwas Riesengroßes geplant ist und auf diese Welt kommt. Und es ist so außergewöhnlich, dass dazu eben die Engel an ganz vielen Ecken auftauchen. Und so wird auch ihnen, der Elisabeth und Zacharias, trotz fehlender, sie konnte keine Mutter werden, trotzdem wurde ihr ein Sohn vorhergesagt. Und von diesem Sohn, dem Johannes, dem Vorläufer von Jesus, dem Wegbereiter des Jesus, wird gesagt, er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Also da wird deutlich, dieser Johannes schon, nicht erst Jesus, sondern auch schon Johannes, wird erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Gott wohnt von Anfang an ein außergewöhnliches Wunder in diesem Propheten Johannes. Und dann soll Maria 6 Monate später ein Kind bekommen als ihre Tante Elisabeth. Und auch dort treten die Engel auf. Und auch dort heißt es, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Also noch einmal, die Engel sagen, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Ihr Lieben, Weihnachten in der Adventszeit und in der Weihnachtszeit geht es ganz grundsätzlich um etwas Heiliges. Es geht nicht um etwas Banales. Das haben wir daraus gemacht. Kaufen und Essen und Familienfest und Fest der Liebe und was man alles so versucht daraus zu machen und da hineinzudeuten. Aber im Grunde genommen geht es um etwas Heiliges. Etwas, was wir nicht mit unserem sündigen Wesen wirklich begreifen können. Etwas Heiliges. Gott kommt in dem Heiligen Geist, dem Johannes, zur Welt. Gott kommt in seinem Sohn Jesus zur Welt. Etwas wirklich Einmaliges. Gott gibt uns Anteil an seiner Heiligkeit durch Jesus. Da kommt etwas Heiliges, eine völlige Neuschöpfung auf diese Welt. Jesus ist nicht das Produkt einer Frau und auch nicht das Produkt eines Mannes, sondern eine völlige Neuschöpfung. Die sogenannte Jungfrauengeburt ist Ausdruck davon. Und es ist überhaupt kein Problem, weil Gott etwas völlig Neues schafft. Nicht nur zu glauben, dass die Jungfrauengeburt auch wirklich geschehen ist, sondern das ist fast zwangsläufig der Fall. Gott macht etwas Wunderbares, etwas Einzigartiges, etwas völlig Neues. Und dann in der Vorgeschichte geht es weiter. Maria besucht jetzt, schwanger, ein paar Wochen, ihre Tante Elisabeth. Und das Kind ist jetzt schon 6 Monate weiter in seiner Entwicklung. Und da lesen wir, bald danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Judäa und eilte so schnell wie möglich in die Stadt, in der Elisabeth und ihr Mann Zacharias wohnten. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth Marias Stimme hörte, bewegte sich das Kind lebhaft in ihr. Da wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Schon wieder, Heiliger Geist kommt auf diese Welt. Und rief laut, dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen. Und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Und womit habe ich es verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn kaum hörte ich deine Stimme, da hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast, was der Herr dir angekündigt hat, wird geschehen. Ihr Lieben, wieder alles voller Heiligkeit. Das Kind, Johannes, hat ja den Heiligen Geist schon. Ein Wunder. Und er weiß genau, das Kind, was in der Maria heranwächst, ist der Sohn Gottes und es hüpft vor Freude. Unglaublich. Also schon vor der Geburt gibt es da Kommunikation und Freude, weil alles erfüllt ist mit Heiligem Geist. Und dann nennt die Tante ihre Nichte die Mutter meines Herrn. Die erkennt durch den Heiligen Geist, dass das Kind, was in Maria heranwächst, ihr Herr wird. Das ist Wirkung des Heiligen Geistes. Das geht weit über alles hinaus, was wir uns vorstellen können. Und sie sagt dann auch prophetisch, was der Herr dir angekündigt hat, wird geschehen. Das Kind wird auf diese Welt kommen. Das Kind wird zum Retter, zum Messias, zum Erlöser, wird eines Tages auch am Kreuz sterben. Aber all das weiß Maria zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber sie wird es tragen, ihr Schicksal sozusagen tragen, weil sie besonders auserwählt wurde, um dieses Kind auf die Welt zu bringen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Lobpreis. Also nachdem dieses geschehen ist, lobt die Maria im sogenannten Magnifikat und sie sagt das auch durch den Heiligen Geist geprägt und prophetisch ausgesagt, was für sie Grund zum Loben ist. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist, seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Schauen wir uns diese Verse genauer an. Genau. Und ich frage, warum singt Maria das erste Anbetungslied noch vor der Geburt von Jesus? Wir können ja, wenn das Kind da ist, sehen, okay, es ist auf die Welt gekommen, es ist real, und dann könnte man Gott dafür danken. Sie dankt Gott in einer weitaus größeren Schau. Und sie dankt ihm auch nicht nur, dass sie Mutter wird, sondern sie sieht hierin die Erfüllung der Verheißungen in der Bibel, im Alten Testament. Und sie tut das in einer richtigen Haltung, in einer richtigen inneren Haltung. Ich freue mich über meinen Retter. Er hat mir Beachtung geschenkt und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Ihr Lieben, in manchen Gemeinden und Kirchen, da wird ständig davon geredet, dass wir Sünder sind. Das ist richtig. Aber die Bibel betont tatsächlich, dass wir nicht vergessen sollen, dass wir letztlich Staub sind. Dass wir letztlich gering und unbedeutend sind. Dass wir von Gott erhöht werden und Beachtung finden. Das ist eine Sache. Aber ich muss zuvor erkennen, wer bin ich vor Gott? Wer steht hier vor Gott bei einem Lobpreisgottesdienst und singt Loblieder? Hilmar Schulze. Ein Mensch, der seit 66 Jahren mit seinen Schwächen zu kämpfen hat. Bei dir mag das anders sein. Ein Mensch, der nicht immer den Glauben aufbringt, den er haben könnte. Ein Mensch, der manchmal Fragen hat vor Gott. Der kämpft mit seinen Zweifeln und mit seinen Krankheiten. Im Kleinen und im Großen. Und das wird dir nicht anders ergehen. Also das ist gemeint mit gering und unbedeutend. Und das heißt nicht schlecht oder irgendwie nichts wert. Also meine Aussage, du lobst Gott erst dann richtig, wenn du weißt, wer du bist. Wenn du akzeptierst, Herr, so stehe ich vor dir mit leeren Händen. Herr, ich komme zu dir und ich preise dich, weil du der Grund meiner Anbetung bist. Nicht, weil mein Glaube so stark ist. Nicht, weil ich gerade so toll drauf bin und hip bin. Und vor dir tanze und lobe und nach einem Lobpreisabend dann sage, boah, das hat mir aber gut getan. Nein, du stehst vor Gott mit leeren Händen und der Lobpreis tut Gott gut, weil er es ist, der dich wertschätzt, der dich annimmt, der dich lieb hat. Du lobst die Gnade Gottes erst dann richtig, wenn dir deine absolute Verlorenheit ohne Jesus bewusst ist. Wenn du dafür nicht aufhörst, einen Tag dankbar zu sein. Und wie kann man dankbar sein nun, denn ich weiß, ohne Jesus wäre ich nicht, ich hätte keine Zukunft, keine Hoffnung. Und all das hat mir Gott geschenkt. Ich verstehe meinen Jesus, unseren Jesus, erst dann richtig, wenn ich begreife, dass ich einen Retter brauche. Darum feiern wir übrigens auch regelmäßig das Mahl, Abendmahl oder die Mahlfeier, damit wir niemals vergessen, wo wir herkommen, nämlich aus der Gosse. Dass wir niemals vergessen, wir sind Verlorene. Wir haben gar kein Anrecht darauf, in den Himmel zu kommen oder gar ewig zu leben. All das ist mir geschenkt worden. Und darum, Halleluja, und darum preist den Herrn von ganzem Herzen. Dann habe ich eine richtige Haltung vor Gott gefunden. Warum singt Maria das erste Anbetungslied? Ich muss hier noch einmal Martin Luther zitieren. Martin Luther hat von Maria gesagt, in Zeiten der Reformation: Drum, wer Maria recht ehren will, der muss sie bloß machen, ihre Nichtigkeit ansehen und danach sich über die überschwängliche Gnade Gottes wundern. Also er meint mit bloß machen, die alle falschen Titel und Ehrenbezeugungen, alles, was man Maria so zuschreibt, die Gottesgebärerin, die Königin des Himmels, das muss man alles ablegen, weglegen, weil es keine biblische Grundlage hat. Und dann sieht man diese ganz normale Frau in ärmlichen Verhältnissen, diese junge Frau von vielleicht 16 Jahren oder 14, ich weiß es nicht. Und sie bekommt ein Kind und sie lässt das zu und sie dankt Gott dafür, sie steht Gott zur Verfügung. Das ist der Grund, warum Maria ein Vorbild ist der Hingabe, aber auch ein Vorbild der Gnade, denn sie begreift, das habe ich, all das habe ich nicht verdient. Genau. Und wenn wir Lobpreislieder singen, dann sollte es auch uns alleine um Gottes Gnade gehen, nicht um unseren Glauben, nicht um unsere Stärke. Ich habe so ein paar Probleme mit manchen Liedern. Ich will mit dir übers Wasser gehen. Das hört sich so Ocean. Das hört sich so, boah, ich werde mit dir übers Wasser gehen. Ich habe da meine Zweifel. Mir reicht es aus, Wenn ich innerlich singe, du wirst mit mir übers Wasser gehen, du hältst mich fest, nicht weil ich einen großen Glauben habe. Also prüft, was ihr singt und rühmt die Kraft und die Gnade Gottes und nicht euren Anteil am Glauben. Was singt Maria in diesem ersten Anbetungslied? Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Wieder dieses Heilige. Heilig bedeutet, ich komme überhaupt nicht an Gott ran. Man konnte Gott ja auch nicht sehen, man wäre tot umgefallen. Und dieser Heilige wird jetzt Mensch, kommt auf diese Erde, wird sichtbar, wird anfassbar, unglaublich. Und es macht auch deutlich, was mein Leben betrifft, was dein Leben betrifft, der Schöpfer Himmels und der Erden, der alles im Griff hat, der Höchste, der Herr der himmlischen Heerscharen, Anfang und Ende, dieser Gott hat dich erwählt, um ihm zu dienen. Das ist nicht wunderbar, wenn du ihn schon angenommen hast. Und er hat sich mit dir einen Herzenswunsch erfüllt. Er hat sich aus der Menge der Milliarden und Abermilliarden Menschen, die jemals gelebt haben, hat er dich gesehen und hat sich mit dir einen Herzenswunsch erfüllt. Genau wie mit der Maria. Und er hat dich herausgepickt sozusagen aus der Menge der Menschen und sagt, mit dir habe ich einen einzigartigen, wunderbaren Plan. Meine Heiligkeit soll durch dich in dieser Welt ein Stückchen sichtbar werden. Meine Macht soll ein bisschen sichtbar werden. Also loben werden wir Gott nur wirklich, wenn wir die großen Taten Gottes in unserem Leben erkennen und dafür auch dankbar bleiben. Und zwar im Leben eines jeden einzelnen Menschen. Keiner sitzt hier, in dem die großen Taten Gottes nicht sichtbar werden. Nur wir durch unsere Schwachheit, aber manchmal auch durch unsere Sündhaftigkeit verwehren uns selber diesen Blick. Gott hat mich erwählt unter Milliarden Menschen. Er hat mir Gaben und Fähigkeiten gegeben. Er ist mir begegnet. Ich durfte an ihn glauben. Wunderbar. Und jetzt möchte er, dass ich jeden Tag mit dem, was ich lebe und manchmal durchlebe und manchmal durchmache, ihm die Ehre geben. Ich werde es nie vergessen, wie nach einem Gottesdienst in einer anderen Stadt ein Mann zu mir kam, der war etwa mein Alter, so 65, 66 so. Und er war sehr fein gekleidet, er muss sehr wohlhabend gewesen sein. Das sahst du einfach an seiner Erscheinung, das war Nummer eins an Geldadel sozusagen. Das sah man ihm an und er kommt zu mir und ihm laufen die Tränen runter und er sagt, ich weiß nicht, Bruder Schulze, kannst du bitte für mich beten? Ich sage, wofür soll ich beten? Dann sagt er, ich weiß seit 3 Monaten, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. Nur noch wenige Monate. Unheilbar krank. Ich sage, wofür soll ich beten, lieber Bruder? Und dann sagt er, bitte bete dafür, dass ich bis zum letzten Atemzug meines Lebens Gott die Ehre geben kann, dass ich ihm Ehre mache, auch in der Art und Weise, wie ich diese Welt verlasse und zu Jesus gehe. Da habe ich mich hingekniet und habe meinen Hut gezogen, den ich nicht aufhatte, habe selber weinen müssen. Da hat einer nicht gebeten, Herr, ändere doch meine Lebensumstände, mach mich gesund, sonst ist alles, sonst hast du versagt. Nein, da hat einer wie Maria gesagt, mir geschehe nach deinem Willen. Und er wollte Gott die Ehre geben. Ich fand es sehr beeindruckend. Also, loben werden wir Gott nur wirklich, wenn wir die großen Taten Gottes in unserem Leben erkennen und dafür dankbar werden. Was singt Maria weiter? Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Und jetzt bitte passt auf. Barmherzigkeit ist Gottes Wesen, wird über 20 Mal in der Bibel erwähnt. Barmherzigkeit drückt, genau wie die Liebe das Wesen Gottes ist oder die Gerechtigkeit, ist auch Barmherzigkeit sein Wesen. Er kann nicht anders als barmherzig zu sein. Und deshalb, sein Wesen der Barmherzigkeit bleibt unabhängig von unseren Lebens- oder Leiterfahrungen. Sie rühmt den barmherzigen Gott, der uns Jesus bringen wird. Damit kommt auch die Barmherzigkeit Gottes sichtbar auf diese Erde. Und zwar völlig unabhängig von all dem, was in diesem Leben, in unserem Leben geschieht. Eines Tages wird sie sehen, wie ihr Sohn auf Lehrzeit geht, Rabbi wird und nicht mehr die eigentliche Familie bevorzugt, sondern seine Jünger und die, die den Willen des Vaters im Himmel tun, eine neue Familie bekommen. Eines Tages wird sie ihren Sohn grausamst am Kreuz sterben sehen. Ein Schwert wird durch ihr Herz fahren, heißt es an anderer Stelle. Und dennoch, seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Menschen in Israel, das habe ich als junger Mann gelernt, sitzen auf den rauchenden Trümmern von Jerusalem. Sie wurden weggeführt in die Gefangenschaft. Auf den rauchenden Trümmern. Und der Prophet sagt, deine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Das kann nur Gott. Seine Barmherzigkeit ist in deinem Leben jeden Morgen neu. Egal wie du lebst, egal wo du lebst, egal ob es dein Leben gerade leicht oder schwer ist, jeden Morgen neu. Dafür dankt Maria sozusagen Gott von ganzem Herzen. So, jetzt hakt er gerade. Klickst du mal bitte weiter. Irgendwie hakt er gerade. Jawohl. Genau. Und dieses Wissen um die bleibende Barmherzigkeit Gottes erschließt sich uns nur, so steht es hier, wenn wir in Ehrfurcht vor Gott leben oder anders ausgedrückt in Gottesfurcht leben oder die sich ihm unterstellen. Also wenn ich sage, Herr, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden, was du tust, das ist nicht ein Fehler, sondern du tust es, weil du der Herr bist und weil du gut bist und weil du barmherzig bist und weil du mich lieb hast. Und das möchte ich annehmen in meinem Leben. Dann wird sich dir die Barmherzigkeit Gottes erschließen. Und alles andere müssen wir ihm und dürfen wir ihm überlassen. Was singt Maria noch? Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron. Unterdrückte aber richtet er auf, die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Unsere Kirchen füllen sich heute wieder, also die wahren Kirchen, Amazon zum Beispiel oder so, ja, diese haben richtig Zulauf. Das sind ja die wahren Kirchen dieser Zeit. Da strömen die Menschen hin und da opfern sie ihr Geld und alles Mögliche. Facebook und könnte noch mehrere andere Großkonzerne dazu nehmen. Aber in der wirklichen Kirche, da wo Jesus ist, da geschieht etwas. Er kommt nicht nur als Mensch auf die Welt, um dich zu retten, sondern sie sieht auch schon den wiederkommenden Herrn, der hier Gerechtigkeit schaffen wird auf dieser Welt. Marias Grund zur Anbetung, Jesus wird nicht nur kommen, um einzelne Menschen zu retten oder sie. Letztlich kommt der König aller Könige auf die Welt, der große Weltherrscher, der diese Welt erneuern wird. Und er wird gegen jede Form von Hochmut ankämpfen. In deinem Leben wird er Hochmut nicht dulden. Hochmut kommt vor dem Fall. Er wird aber auch jede Form von Hochmut in Politik, in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde hinwegfegen. Den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Alles, was stolz und erhaben ist, was sich meint und nicht Gott, von dem alles kommt, wird er hinwegfegen. Am Ende bleibt nur Gott und seine Ehre übrig. Er steht für eine heilige Gerechtigkeit. Er hat immer wieder im Laufe der Geschichte ungerechte Regime beseitigt und ungerechten Umgang mit Reichtum. Und das wird er auch weiter tun. Aller Reichtum dieser Welt, alle Machthaber dieser Welt, die sich in Hochmut ohne Gott oder gegen Gott stellen, werden nichts mehr sein gegen diesen König aller Könige. Er wird wahre Gerechtigkeit auf diese Erde bringen. Und zuletzt, seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Maria, lob Gott, weil sich die Vorhersagen und die Verheißungen, die schon im Alten Testament an Abraham gegangen sind, nun erfüllen. Er wird ein Segen sein, Abraham, für alle Völker. Durch Jesus wird er zum Segen werden, für alle Völker, für jeden, der glaubt. Das wird sich in dem Sohn Jesus erfüllen. Und Maria lobt Gott für seine Barmherzigkeit, die sich darin zeigt, dass Gott alle Verheißungen des Alten Testamentes in Bezug auf das Volk Israel erfüllt. Und das bedeutet für uns, auch für alle Verheißungen Gottes wird er an uns erfüllen. Und wenn du in der Bibel nachforschst, wie viele Verheißungen es gibt, es sind Hunderte. Die Ströme werden dich nicht ersäufen, wenn du durchs Wasser gehst. Ja, die Wasser sind da. Die gehen dir bis zum Hals. Und du bist überzeugt, du hältst es nicht aus. Und du wirst jetzt ertrinken. Das gibt es. Aber dann kommt die Verheißung Gottes. Die Ströme werden dich nicht ersäufen. Das Feuer wird dich nicht verbrennen. Ich bin der Herr. Ich bin der Sieger. Ich stehe als Letztes über allem Irdischen und über allen Erfahrungen, die wir in diesem Leben machen. Gott kann sich selbst nicht untreu sein. Und deswegen steht er zu jedem Wort, was in der Bibel steht. Darum forscht in dem Wort, glaubt dem Wort Gottes. Lasst es so stehen, wie es uns gegeben ist. Und zweifelt es nicht an. Gott ist treu. Und der letzte Gedanke, der steht gar nicht in dem Magnifikat drinne, aber Maria hat nach der Ankündigung der Engel gesagt, siehe, ich bin des Herrn, mag mir geschehe, wie du gesagt hast. Letztlich ist diese Haltung der Maria die einzige Haltung, die dich im Leben weiterbringt. Wenn du vor Gott stehen kannst, und ich lade dich ein, das auszuprobieren, das kannst du während der beiden Loblieder, die jetzt gleich noch gesungen werden, ganz praktisch tun. Steh auf an deinem Platz, strecke deine Hände aus und dann bete das Gebet der Maria. Siehe, ich bin des Herrn Magd oder des Herrn Knecht oder ich bin dein Knecht. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann wird genau das in deinem Leben geschehen, was Gott für dich vorgesehen hat. Und du wirst sehen, am Ende wirst du ihn rühmen. Seine Treue, seine Barmherzigkeit. Lade dich ein, tu das für dich am Platz ganz bewusst und lade ihn ein und sage ihm, Herr, mir geschehe nach deinem Willen. Amen.